Barbara Welter-Böller, Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp. Willkommen zu unserer ersten Ausgabe Barbaras Erfahrungsschatz. Hier geht es, wie der Titel schon verrät, um Erfahrungsaustausch, auch Meinungsaustausch. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen wertvollen Tipp, ganz sicher jede Menge Input. Und ja, legen wir mal los und viel Spaß beim Zuhören. Barbara, wer bist du? So lautet unsere erste Folge oder der Titel unserer ersten Folge. Und ja, um einzusteigen, erzähle ich erstmal, dass wir uns seit 1998 kennen, vielleicht auch 1999. Und ich war bei Dr. Klimke in Münster als Bereiterin angestellt. Er hatte einige Hengste in Ausbildung genommen und deren Besitzerinnen, die hatten dich um Hilfe bei der Anpassung neuer Sättel gebeten. Und am Anfang war ich etwas skeptisch und fand es auch etwas anmaßend, weil ich einfach gedacht habe, Dr. Klimke, der hat ausreichend Sättel zur Auswahl, auch gute. Und er wäre ja sicher in der Lage, jedem Pferd einen entsprechend gut sitzenden Sattel auszusuchen. Und bin überhaupt so ein bisschen so aufgewachsen und groß geworden in der Reiterei, dass es ja erstmal auf den Reiter ankommt und gar nicht so sehr auf den Sattel. Und es gibt ja diesen Spruch, ein guter Reiter, der kann in jedem Sattel reiten und jedes Pferd reiten. Und dann den Spruch vom Bauern, der nicht schwimmen kann mit der Badehose. Ja? Und naja, da war ich jedenfalls etwas misstrauisch. Das gebe ich heute auch ganz offen zu. Aber Dr. Klimke, der hatte gar keine Vorurteile oder Berührungsängste. Und er fühlte sich auch überhaupt nicht angegriffen. Und das war etwas, was ich von ihm gelernt habe, dass es einfach wichtig ist, aufgeschlossen zu sein, neugierig zu bleiben und trotzdem der eigenen Linie treu. Und man lernte bei ihm im Stall ja noch den ein oder anderen Experten kennen. Er war also wirklich sehr neugierig. Linda Tellington kam auch einige Male, das war auch sehr interessant. Aber eben diese Aufgeschlossenheit und Neugier und auch diese Lernbereitschaft hast du ja auch. Und das habe ich schon anfangs wahrgenommen und wahrscheinlich hast du am Anfang auch mehr dazu beigetragen, dass wir uns dann näher kennengelernt haben. Du bist selbst Reiterin, Ausbilderin von zahlreichen Pferde- und Hundetherapeuten. Ich formuliere das jetzt bewusst mal ziemlich allgemein, da können wir gleich noch näher drauf eingehen. Du hast viele eigene Tiere, nicht nur Pferde. Und du bist mir seit vielen Jahren nicht nur eine sehr gute Freundin, sondern auch Ratgeberin. Und ohne dich wäre ich reiterlich sicherlich nicht das, was ich heute bin. Du hast mehrere Bücher geschrieben und du bist außerdem Hörbuchsprecherin. Und bist noch ganz vieles anderes, was ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, wo wir auch noch ein bisschen näher drauf eingehen können. Vielleicht nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Ausgaben. Und ja, also du bist eine Pferdefrau, die inzwischen über viele Jahrzehnte hinweg einen Erfahrungsschatz angehäuft hat, den wir heute so ein bisschen näher beleuchten. Und wir wollen uns mal an das eine oder andere zurückerinnern, was so deinen Lebensweg bis in die 90er Jahre angeht. Da warst du ja schon länger im Geschäft, wie man so schön sagt. Und vielleicht mal bis so 99. Wie war dein Weg bis dahin?
Also jetzt möchte ich vorab bemerken, als wir uns kennenlernten bei Klimke, habe ich deine Zurückhaltung äußerst gespürt. Und ich habe einfach nur gedacht, Schnepfe, muss ich dir jetzt mal ehrlich sagen, habe ich sonst nicht gesagt. Weil du hast mich so distanziert angeguckt und ich wollte ja nur meinen Job machen, aber du hast so, ja, fast böse gekrummelt. Gut, du musstest mich dann arbeiten lassen und dann habe ich nur gedacht, na, wir werden wahrscheinlich nie Freunde. Und jetzt ist es doch ganz anders gekommen. Aber das war mein Eindruck von dir. Und jetzt ist es so eine herzliche Verbindung.
Das stimmt.
Ja, so geht die Geschichte. Was habe ich gemacht? Ich habe nach dem Abitur nicht studiert. Ich wollte eigentlich Sport studieren und habe dann aber überlegt, habe dann an meine alte Sportlehrerin gedacht, die dann mit 65 immer noch in der Sporthalle stand und in die Hände klatschte und sagt, 1, 2, 3 Pöder hoch. Und habe ich gedacht, das tue ich mir nicht an. Sport ist schön, aber nicht andere darin zu unterrichten. Und ich habe immer geritten und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich Reitlehrerin. Das haben meine Eltern nicht so gut gefunden. Ich bin dann nach dem Abitur zur Hengstleistungsprüfung nach Bad Bevensen gegangen, Klosterhof Meding, bin da mitgeritten und habe da das erste Mal professionellen Umgang mit Pferden erlebt, der mir so nicht gefallen hat, weil ich aus einem sehr geschützten Rahmen kam. Und da war aber eine Physiotherapeutin und die machte therapeutisches Reiten. Und das gefiel mir, weil ich fand, das Pferd wird nicht verbraucht, es wird gebraucht, aber nicht verbraucht. Und die Menschen hatten so eine Freude, auf dem Pferd zu sitzen und hatten so einen Stolz. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ich werde Physiotherapeutin. Ich habe gar nicht an die Menschen gedacht. Ich habe gedacht, wunderbar, die Krankenkasse bezahlt mir das Pferd und alle können drauf reiten. Und fand das also einen guten Weg. Habe zu Hause angerufen. Ich sage, ich höre auf mit der Reitlehrerei. Ich werde Physiotherapeutin. Meine Eltern waren froh. Dann musste ich noch ein Jahr auf dem Reithof arbeiten, bis ich meinen Ausbildungsplatz bekam an der Uniklinik in Köln. Habe dann die Physiotherapie gemacht, habe 1982 Examen gemacht und dann hat mich dieser Beruf gefesselt. Also Physiotherapie war oder ist ein wunderbarer Beruf und ich war eine junge Frau, wir hatten viele Leistungssportler. Ich habe von Bayer Leverkusen die Sportler betreut, vom ersten FC, von Saturn Basketball. Und ich habe, ja, ich hab den Beruf geliebt. Ich habe dann den Reitlehrer vergessen. Und 1994 bin ich wieder zurück zum Pferd. Ich hatte eine eigene Praxis, hatte dann auch wieder ein eigenes Pferd und habe dann gedacht, ach, du wolltest doch eigentlich die Hippotherapie machen und habe dann bei Professor Rommel in Wildbad die Hippotherapie gemacht und habe das mit dem Professor Klüver hier in Refrath gemacht über 4 Jahre. Und ja, dann merkte ich, dass Pferde auch Rückenprobleme hatten. Und ich war dann gleichzeitig in einer Ausbildung als Humanphysiotherapeutin. Und da hörte ich das erste Mal, dass es sowas auch für Pferde gibt. Und das fand ich toll. Dann habe ich ein Projekt gestartet, das hieß Equinofit, glaube ich, hieß das. Rückenbehandlung oder Rückenschmerzen bei Pferden. Und das war ein absolutes Novum, dass Pferde auch Rückenschmerzen haben. Ausgelöst durch einen Sattelglau bei meinem Pferd. Ich hatte so einen schönen alten braunen Stüppen und das Pferd lief damit. Und dann war Sattelglau und mein Stüppen blieb hängen als einziger Sattel. Und da war ich etwas beleidigt und habe gesagt, jetzt will ich einen neuen Sattel haben. Ich will auch, wenn mein Sattel noch nicht mehr geklaut, noch nicht mal geklaut wird, dann ist das ja nicht so schön. Und dann habe ich einen neuen Sattel bekommen und damit ging eigentlich meine osteopathische ja, Geschichte los, weil mein Pferd dann Rückenschmerzen zeigte, ataktisch ging und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich ein ernstes Thema. Und dann habe ich die Pferdeosteopathie-Ausbildung gemacht. Ja, fand ich auch sehr gut bei Pascal Defra. Alleine, es fehlte das Reiterliche. Ich kam ja aus der Reiterei, ich hatte meinen Reitwart gemacht und ich wollte die Pferde nicht nur einrenken, sondern es geht ja um die Nutzung des Pferdes. Und da habe ich gedacht, das ist zu wenig und du musst ein besseres Konzept anbieten. Und dann habe ich halt ein Ausbildungskonzept gemacht, was so auch das Training, die Fütterung, Sattel und alles beinhaltet. Also bin ich da hingekommen.
Also gab es in den Ende der 90er Jahre, gab es also da schon die Fachschule?
Das hieß damals Ausbildungszentrum und der erste Kurs startete 96 und machte Examen 98, glaube ich. Das
Also
war
dann
nur
gab es.
für Physiotherapeuten und Tierärzte. Wir waren eine ganz kleine Gruppe, weil das ja alles sehr neu war. Ich glaube, wir waren 6 Mann.
Und in dieser Zeit auf dem Weg dahin, was würdest du heute sagen, wer oder was hat dich am meisten geprägt?
Also eigentlich am meisten meine Erfahrung aus der eigenen Reiterei zu sehen, wo hat das Pferd Probleme, in welchem Moment hat es Probleme, dass ich das Gebäude ablesen konnte, also das, was die Osteopathie ja eigentlich sagt, Osteo, der Knochen, Pathos, der Weg, wenn man es auch so übersetzt, dass man also am Exterieur oder am äußeren Erscheinungsbild eigentlich schon genau sagen kann, wo die Probleme sind. Ich hatte keinen Lehrmeister, da gab es außer dem Pascal Effray keinen. Aber ich konnte ja von meiner Humanphysiotherapie und Osteopathie Seite sehr viel mitnehmen und vor allen Dingen die Biomechanik hat mich dann interessiert. Also Lehrer hatte ich keinen, ich musste sehr autodidaktisch vorgehen. Es gab zwei Bücher, einmal von Dominique Tignot, Osteopathie am Pferd, sehr rudimentär, sehr gut, aber rudimentär, und von Jack Ma, Pferde am Morgen, das war Stresspunktmassage. Und mehr Bücher gab es damals noch gar nicht.
Das ist schon beeindruckend, ja. Also war das wirklich etwas Neues? Und du hast gerade gesagt, das waren, oder ihr wart zu sechs in der Fachschule. Die ist seitdem ja größer geworden und ist eben vom Ausbildungszentrum jetzt zur Fachschule geworden, also deutlich vergrößert. Wie viele, ja, Mitarbeiter oder Dozenten, einige durfte ich ja kennenlernen. Das ist immer, sind immer ganz spannende Begegnungen. Wie groß seid ihr jetzt?
Also wir haben eigentlich ein festes Dozententeam, sage ich mal, von 8 festen Dozenten, alle schon lange im Job, gute Praktiker und gute auch Theoretiker, die einzelnen Fachgebiete abdecken können. Und ja, der Bedarf ist einfach gewachsen. Also am Anfang, als ich fertig war, kannte kaum einer die Osteopathie. Und ich weiß, vielleicht eine Begegnung, die ich erzählen kann, ist, dass ich einen Termin machen, also es rief jemand an und ich war froh, dass jemand anrief, der mich brauchte vielleicht für seine Pferde. Es war ganz schwer, einen Termin zu bekommen mit ihm, also einen Termin auszumachen. Und dann kam ich hin und dann hatte er eine eigene große Anlage. Und dann habe ich gesagt, warum war das denn jetzt so schwer, mit Ihnen einen Termin zu machen? Ja, sagt er. Ich musste warten, dass mein Vater nicht auf dem Hof ist. Der hätte mir einen Vogel gezeigt, dass ich so jemanden wie Sie kommen lasse. Also so waren die Anfänge. Es war also erstmal so ein bisschen mit der Machete durch den Urwald. Und jetzt ist es so, dass ja fast jeder seinen Osteopath hat. Die Osteopathie ist in aller Munde. Wir haben auch Tierärzte, die uns die Patienten zuweisen, arbeiten mit den Tierärzten mittlerweile gut zusammen. Das war am Anfang auch so ein bisschen schwierig. Wir arbeiten mit den Sattlern gut zusammen. Das war auch nicht so einfach am Anfang. Und das hat sich sehr gut etabliert.
Und die Teilnehmer, die Menschen, die zu dir kommen und sich ausbilden lassen, wenn du jetzt so an die Ende der 90er, wo du gerade sagtest, da war das noch gar nicht so verbreitet, wurde dann mehr. Ich habe das auch so erlebt, dass am Anfang war das schon was eher Exotisches, eine Osteopathin zu holen. Und inzwischen reden alle von meiner Physio und da ist das total selbstverständlich. Aber haben sich die Menschen verändert, die sich von dir ausbilden lassen?
Ganz am Anfang, sage ich mal, hatten wir viele Teilnehmer mit, wenn ich jetzt sage, Stallgeruch. Also die einen reiterlichen Hintergrund hatten. Wir haben auch in den ersten Ausbildungsjahren musste auch ein reiterlicher Test abgelegt werden. Eine kleine Dressuraufgabe und ein Springen. Von dem haben wir dann Abstand genommen, weil wir dann auch Trabertrainer bekamen, Galopptrainer und so weiter. Da ging das nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass ich auch lernen musste, ich komme ja aus der klassischen Reiterei, dass es so viele Bereiche gibt, im Pferdesport und musste mich da auch mit dem Isländer, mit den Gangpferden beschäftigen, mit den Kutschpferden und mit den, wenn ich sage, Mountain Games, mit den anderen Anforderungen. Ich musste mich mit Westernpferden auf einmal beschäftigen. Also es ist von der klassischen Reiterei, die wir am Anfang hatten, wo wir praktisch alle, ich sage jetzt mal, FNler waren, hat sich das unheimlich aufgefächert und ja, es sind ganz andere Sparten da. Und das finde ich ganz spannend, so für mich.
Das verstehe ich. Das finde ich auch spannend. Die FN hat sich ja da geöffnet, auch in der Trainerausbildung. Ja, wir haben einen C-Trainer, Barockreiten und man hat die Islandreiter mit ins Boot geholt oder eben Spezialrassen oder Spezialreitweisen. Weil am Ende ist ein Pferd und so diese Umgang oder Umgang, Ausrüstung und so weiter, da unterscheidet sich ja erstmal noch nicht ganz so viel. Und auch, ja, ob jetzt das Westernpferd lahmt oder das Dressurpferd, am Ende ist da eine gute Diagnostik wichtig und nicht, aus welcher Sparte das Pferd kommt. Was ja auffällt, nicht, das bei den Reitern fragt man sich das dann auch immer wieder, sind ja überwiegend Frauen, die zu dir kommen. Einige habe ich ja in den Kursen auch kennengelernt und muss sagen, das waren eher vereinzelte Männer oder ich habe die großen Männergruppen nicht erlebt. War das Verhältnis anfangs ausgewogener oder war das immer schon so? Und wie erklärst du dir, dass es überwiegend eben Frauen sind?
Ja, einmal denke ich, dass im Reitsport sowieso, ich weiß nicht die Prozentzahl, aber man sagt ja 90% der Frauen, die reiten, dass die Männer da unterrepräsentiert sind. Männer findet man mehr im Spitzensport, dann am Anfang mehr im Westernbereich. Da hatten wir dann auch männliche Teilnehmer, aber dann mehr Westernreiter oder Springreiter. Der Rest sind eigentlich weibliche Teilnehmer. Vielleicht ist es so, dass uns Frauen vielleicht diese Fürsorge am Pferd oder am Menschen oder am Wesen noch ein bisschen so mitgegeben ist. Das will ich jetzt ganz vorsichtig sagen. Aber ich habe so viele reizende Teilnehmer, die auch kommen und sagen, ich möchte das Eigentliche für mein Pferd machen. Also ich hatte eine Osteopathin da oder einen Tierarzt und irgendwie, das hat mich so fasziniert und ich möchte das selber lernen und eigentlich nur für mein Pferd. Und oft ist es dann aber, dass diese Teilnehmer dann so begeistert sind und dann auch andere Pferde natürlich behandeln. Aber viele sagen, eigentlich erstmal für mein Pferd. Und da bin ich immer ganz gerührt, dass man so einen doch sehr harten Weg auf sich nimmt, um seinem Tier Hilfe zu geben.
Ja, also das klingt plausibel und das erlebt man ja nicht nur bei erwachsenen Frauen, sondern das ist ja das, was man auch als in der Trainer- oder Reitlehrerausbildung lernt, dass die Mädchen eigentlich dieses sich kümmern von Anfang an auch mehr genießen, mehr leben und dass das dazugehört und auch gerne gemacht wird. Und dass man die Jungs am Anfang zum Beispiel gar nicht so sehr zu diesem Putzen und Satteln so sehr heranziehen soll. Natürlich müssen die das lernen, aber dass, wenn man die erstmal in den Pferdesport zur Reiterei, wenn man die mitnehmen will und nicht möchte, dass die gleich wieder aufhören, dann soll man die nicht zu sehr zwingen, diese Pflegearbeiten so intensiv zu betreiben wie die Mädchen. Und oft habe ich das gesehen, dass sie sich nachher halt doch dafür interessieren. Ja? Wenn das so ein bisschen technischeres Verständnis ist, es mögen zum Teil Vorurteile sein, aber in der Praxis kann man schon beobachten, wenn die dann nachher sagen, okay, das Pferd lässt sich nicht so gut reiten, vielleicht ist die Trense doch nicht richtig, dann sind die Jungs manchmal sehr detailverliebt und dann sind die Mädchen manchmal so ein bisschen, ja, schlampig, die eine oder andere. Ja, dann wird das nächste, lieber die nächste Glitzerdecke gekauft, aber nicht die Trense mal ordentlich verschnallt und gefettet und jede Schlaufe, jedes Riemchen durch jede Schlaufe gesteckt. Aber gut, man hat da sicherlich Überschneidungen und das sind vielleicht auch dann manchmal einfach so selektive Wahrnehmungen, weil man halt das am Anfang so erlebt hat und dann natürlich das bestätigt haben möchte. Ja, ich würde selber häufig schon von Menschen aus anderen Berufen gefragt, ob man von meinem Beruf gut leben kann. Also ich bin ja Pferdewirtschaftsmeisterin, habe das also als Ausbildungsberuf erst gelernt und dann halt mich weitergebildet und dann schließlich die Meisterprüfung abgelegt. Das dauert relativ lange, bis man da ankommt. Und es ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Ich bin immer so ein bisschen, ja, fast geschockt, wenn mich jemand so fragt, was das für ein komischer Beruf ist. Ja, und ob man eben davon über die Runden kommt, ob man gut leben kann. Und meistens antworte ich dann, dass natürlich darauf ankommt, was man kann und was man unter gut leben so versteht. Und dass ich diesen Beruf immerhin seit ungefähr 30 Jahren ausübe. Und da frage ich mich natürlich, kann man hauptberuflich Pferdeosteopathin sein und kann man davon leben? Und wenn ja, kann man davon gut leben? Ich bin das jetzt übrigens nicht, die hier so ein bisschen schmatzt. Das ist gerade die Susi, unser Hund, die trinkt etwas Wasser. Also meine Manieren sind
Eine
nicht
Hunde
ganz so schmatzig.
Ja, meine Hunde habe ich ausgesperrt und ich hoffe, dass jetzt keiner gerade vorbeikommt, dann ist Geheule. Ja, man kann davon leben. Ich würde nur jedem erstmal raten, es ist ja keine staatlich anerkannte Ausbildung. Und es ist so, dass ich jedem erstmal rate, auch wenn Eltern anrufen und sagen, ja, meine Tochter möchte oder mein Sohn möchte das machen, dass ich immer rate, einen anderen Ausbildungsberuf zu machen. Und nebenberuflich mit der Pferdeosteopathie anzufangen, weil es so über, ja, es geht einfach über, ja, Weitergabe, mündliche Weitergabe. Also man kann eine Homepage machen, die ist wunderbar. Das kommt aber, die Reiter gucken da gar nicht so nach, sondern es ist Mundpropaganda. Und ich sage immer, wenn ihr ein Pferd gut behandelt habt, dann habt ihr in den nächsten 3 Monaten kommen dazu zwei und dann multipliziert sich das. Und wenn man dann anfängt, kann man innerhalb eines Jahres oft, dass man dann auf Halbtagsjob geht oder dass man am Wochenende mehr arbeitet und so füllt sich das langsam. Man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass man sagt, okay, ich habe die Ausbildung, ich mache jetzt eine Homepage und jetzt kommen alle Reiter zu mir, weil man muss einfach mit der Mundpropaganda rechnen. Und das ist eigentlich das A und O. Ein gut behandeltes Pferd bringt dir im nächsten halben Jahr 4 neue. So kann man das rechnen. Und dann kann sich das multiplizieren und dann kann man auch gut davon leben. Also ich habe viele Teilnehmer, die davon leben. Ich habe auch Tierärzte, die auch davon leben. Und dann ist es natürlich Individualpotenz, wie in jedem Beruf. Wie gehe ich mit dem Besitzer um? Wie kommuniziere ich? Und bin ich natürlich auch verfügbar, dass ich mal am Wochenende am Anfang arbeite? Also, das ist ein Weg, den muss man halt dann in Ruhe gehen. Und da sage ich auch immer, schaut mal, dass ihr erst finanziell nicht so davon abhängig seid, sondern dass ihr euch das erarbeitet, eure Freiheit. Und dann habe ich sehr erfolgreiche Teilnehmer, die, ich finde, also sie jammern nicht, sie können gut davon leben.
Ja, aber das ist gut erklärt und es ist eben nicht nur die Ausbildung oder diese Ausbildungsstunden absolvieren und die Prüfung, sondern es ist tatsächlich, du wächst ja da rein. Das ist in der Reiterei ja gar nicht anders, dass man auch einfach genug Praxis braucht und Austausch und natürlich auch einen gewissen Umgang mit seinen Kunden und Menschen pflegt, dass die auch wiederkommen und nicht, dass man einmal geholt wird und dann finden die einen doof. Also es gehört ja auch ein gewisses Auftreten dazu. Und ja, da, ich denke, das muss man lernen, gerade wenn man aus vielleicht einem ganz anderen Berufsfeld kommt. Aber das hört sich auf jeden Fall gut an. Und das hört sich auch so an. Meine nächste Frage an dich wäre, ob das auch Zukunftsaussichten hat. Also ob man jetzt sagt, hat sich das über die Jahre verändert? Waren die Aussichten früher besser oder würdest du heute immer noch den Weg jetzt so zu gehen, wie du ihn beschrieben hast? Aber würdest du das jemandem raten, der sagt, ja, ich möchte eigentlich in den nächsten 5 Jahren dann langsam beruflich umsteigen und lohnt sich das jetzt, sich von dir ausbilden zu lassen? Schafft man das? Kann man das schaffen?
Ja, ich denke ja, wenn uns die Peter weiter reiten lässt, wird es sicher klappen. Es hängt halt auch viel davon ab, wie sich der Reitsport entwickelt. Aber was ich merke, dass die Osteopathen immer mehr dem Pferd zur Seite stehen, fast mehr oft wie, wenn ich das jetzt vorsichtig sage, wie Trainer. Also wir werden so oft gefragt und ich glaube, dass der Gesundheitsaspekt, ein Pferd gesund zu erhalten, viel, viel mehr, zumindest auch in der Freizeitreiterei, in den Vordergrund rutscht. Und ich empfinde, dass die Besitzer, die mich fragen, das sind reizende Menschen, die sich um das Wohl des Pferdes bemühen, die auch wirklich bereit sind, ja, mal 8 Wochen vielleicht nur Bodenarbeit zu machen oder einen anderen Sattel zu kaufen oder das Pferd nur zu führen. Also reizende Menschen. Und ich glaube, das Wohl des Pferdes wird immer deutlicher in den Vordergrund gerückt, mehr manchmal als der sportliche Erfolg. Und deswegen sehe ich da ein großes Arbeitsfeld.
Ja, also das einen gewissen Zulauf konnte man ja schon vor vielen Jahren beobachten. Und das ist auf jeden Fall mehr geworden im Freizeitbereich, dass eben Osteopathen oder Physiotherapeuten geholt werden, genau wie auch die Zahnpflege beim Pferd ja zu einer echten Routine geworden ist. kann man sich immer drüber streiten, ob es jetzt immer gut gemacht wird, aber zumindest denken die Menschen dran. Und diesen Zulauf, den habe ich mir seit vielen Jahren schon damit erklärt, dass man an der Basis halt doch von einem Ausbildermangel sprechen kann. Und Reiter und Pferdebesitzer eben viel stärker selbst gefordert sind und sich früher Wissen aneignen müssen. So ähnlich wie du auch, dass man auf einmal merkt, Mensch, der Sattel, der passt nicht. Wir hatten ja früher wirklich oft noch festangestellte Vereinsreitlehrer. Und da war in den Vereinen insgesamt ein höheres Niveau. Ich habe das alles, hat mir nie jemand wirklich gezeigt, sondern in unserem Reitverein gab es einen wirklich sehr guten Reitlehrer, der auch menschlich wirklich in Ordnung war. War noch etwas jünger als so die, die du wahrscheinlich noch kennengelernt hast. Also der hatte keine Kavalleristenart an sich. Und er hat halt, also man konnte mit allem zu ihm kommen. Ja? Wenn das Pferd einen Einschuss hatte, wurde gezeigt, wie geht ein Rivanol-Verband. Wenn man einen neuen Sattel kaufte, dann fragte man kurz, ob das in Ordnung ist, wie man Bein abtastet. Und dann lernte man auch wirklich in diesen sehr intensiven Reitabzeichen-Lehrgängen nochmal das, was einem fehlte. Und man kriegte da wirklich gutes Rüstzeug für die Zukunft, für die reiterliche, mitgegeben. Und das war nicht nur in unserem Verein so, das kannte ich aus den Nachbarvereinen. Da ritten ja auch Freundinnen dann mal in einem anderen Verein oder man lernte sich über die Turniere kennen oder auch über die Fuchsjagden im Herbst. Sowas fand ja auch noch regelmäßig statt. Aber das war eigentlich so, dass Reiter schon ein gutes Basiswissen hatten. Und Ansprechpartner vor Ort in diesen Vereinen. Und ich habe das so erlebt, dass durch dieses immer mehr Landwirte stellen auf Pferdehaltung um. Es gibt Selbstversorgerställe. Und ja, da war halt nicht immer jemand, den man mal schnell fragen konnte. Oder man ist halt mal an die falsche Person geraten, die gar nicht so viel wusste, wie sie vielleicht vorgab. Und anfangs war es tatsächlich so, dass auch bei den Pferdephysiotherapeuten manchmal ja das eine oder andere schwarze Schaf vielleicht unterwegs war, ist im Trainerlager mit Sicherheit ganz genauso. Aber inzwischen finde ich, gibt es sehr, sehr viele, die, wie du schon sagst, mit denen man super zusammenarbeiten kann, die auch viel erkennen und die sich interdisziplinär weiterbilden und dann auch wirklich wertvolle Ratschläge erteilen und nicht selten sagen die dann, und das erzählen mir dann Schülerinnen, ja, hat gesagt, ich soll jetzt einfach auch mal reiten und Unterricht nehmen und ich soll an den und den Sachen arbeiten. Das sind ja so Übungen, wie wir auch schon gemacht haben. Und dann bin ich immer ganz froh, wenn das so in eine Richtung geht und denke, irgendwann wird es auch klappen. Ja, aber wir haben jetzt so ein paar Mal so Trainer, ist trotzdem eine sehr geregelte Ausbildung im Amateurbereich und auch natürlich bei den Pferdewirten. Wo das ja staatlich geregelt ist. Die Ausbildung von Pferdeosteopathen und Physiotherapeuten, die ist noch ziemlich uneinheitlich, oder scheint mir das nur so?
Sie ist uneinheitlich, weil jeder, also du könntest dich heute auch Pferdeosteopath oder Pferdephysiotherapeut nennen. Das ist ja nicht geschützt, ohne überhaupt eine Ausbildung zu haben. Ich habe damals, als ich begann, habe ich ans Bildungsministerium geschrieben und sagte so ungefähr, hey Leute, ich habe hier einen neuen Beruf, das und das will ich haben, ich will das staatlich haben. Und dann hat das Bildungsministerium zurückgeschrieben, dass das nicht so geht. Ich müsste erst mal ausbilden. Dann müssten die Ausgebildeten einen Verband gründen. Und nach dem Verband würde man dann weiter überlegen, ob das ein Ausbildungsberuf ist. Ich war da völlig naiv. Ich habe gesagt, hey, ich will eine staatliche Anerkennung. Das und das ist mein Ausbildungskonzept. Ich habe ein Curriculum erstellt. Also ich bekam keine staatliche Ausbildung. Ich habe dann mein Konzept markenrechtlich schützen lassen mit den Inhalten, um dann meinen Teilnehmern wenigstens Pferdeosteopathie nach Walter Böller im Examen bestätigen zu können. Es ist aber immer noch uneinheitlich. Man kann es im Online lernen, man kann es in 3 Wochenenden lernen, vielleicht auch in einem Wochenende. Das ist schade, weil es ist schon ein sehr, es ist ein Handwerk und das muss erlernt werden. Und dieses Handwerk erlernt man auch nur durch Praxis. Online ist ja alles ganz schön, aber ich muss ans Pferd und ich muss jeden Griff an 5 Pferden üben und ich muss an jedem Griff kontrolliert werden und ich muss ein Feedback haben, ob das jetzt in Ordnung ist, das Gelenk, ja oder nein. Ich muss die Pferdereaktion kennenlernen. Ich muss ein Hinterbein halten können. Also ich hätte es gern staatlich organisiert, aber es geht nicht und ich versuche das Beste draus zu machen. Aber es ist eben wirklich noch sehr uneinheitlich.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du hast ja verschiedene Ausbildungen, die man machen kann, weil ja auch die Qualifikationen wahrscheinlich etwas unterschiedlich sind. Aber vielleicht sagst du mal so kannst auch gerne 2 Beispiele nennen, wie lange so eine Ausbildung bei dir dauert. Und die schließt ja mit einer Prüfung ab, was diese Prüfung umfasst.
Also wir haben 2 Ausbildungen, also große Ausbildungen. Das ist einmal für Humanphysiotherapeuten und Tierärzte. Das sind 7 Präsenz, 4,5 Tage nenne ich das immer. Und der Rest ist dann, müssen mit Eigenarbeit erarbeiten, was gelehrt wird. Und dann für Nichtmediziner, da sind es 9 Module, weil wir da die Anatomie nochmal ganz von Anfang an unterrichten müssen. Und bei den Medizinern ist es ungefähr von den Rhythmen her alle 2 bis 3 Monate, das heißt 1 Jahr und ein Viertel, bei den Nichtmediziner ein Dreivierteljahr. Und ich muss auch wirklich sagen, die Zwischenzeit muss genutzt werden, um geübt und dass sie üben und dass sie lernen, weil es ist kein Seitenmalkurs, das muss wirklich handfest sein in der Anatomie, in der Biomechanik, in der Pathologie und das muss auch nachgearbeitet werden.
Und wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er muss sich länger vorbereiten, kann man das auch strecken über den Zeitraum? Das kommt mir trotzdem noch recht tough vor, wenn jetzt jemand vielleicht noch einen anderen Beruf hat. Kann er das ausdehnen oder ist ein gewisser Zeitrahmen
Eigentlich
vorgeschrieben?
ist der Zeitrahmen vorgeschrieben, weil der Kurs besteht, die Module sind aufeinander aufgebaut und da ist es schlecht auszuscheren. Na, es wird auch wirklich gesagt, ihr müsst lernen. Also es ist auch wieder eine Zwischenüberprüfung und ja, manchmal hört auch ein Teilnehmer auf, weil er nicht gedacht hat, dass es mit so einer Ernsthaftigkeit und so einem Arbeitsaufwand verbunden ist. Aber das wird ihm auch im Sekretariat so gesagt. Dass man mindestens 8 bis 10 Stunden in der Woche noch mal lernen sollte, die Zeit haben. Und wir bieten auch immer Hospitationen an, dass man nicht denkt, das ist irgendwie so, wenn ich jetzt auf Wendy-Niveau, wir sind alle nett zu den Pferden, sondern dass es auch ein körperlich anstrengender Beruf sein kann. Und deswegen bieten wir immer den Interessenten an, dass sie mal einen Tag vor allen Dingen in der Praxis hospitieren, dass sie einfach sehen, was zu tun ist. Mit wie vielen Pferden wir da arbeiten und ja, was es auch körperlich heißt, das Pferd zu befunden und vielleicht auch den Anspruch, den wir in der Ganganalyse, im Exterieurbeurteilung haben. Und das wird gerne angenommen, weil ich möchte ja nicht auch Teilnehmer haben, die dann im Kurs erkennen, dass es eigentlich nichts für sie ist und dann ja vielleicht da gelangweilt sitzen oder schlechte Stimmung machen. Also deswegen bieten wir das immer an, damit man nicht träumt, sondern damit man sieht, was geleistet werden muss. Und Sie können dann auch immer mit den anderen Teilnehmern sprechen und können sich die Skripte durchschauen, sodass Sie wissen, was auf einen zukommt. Und vielleicht ist es auch so, dass einer sagt, boah, die Welter Böller, die kann ich nicht leiden vom Typ her oder einen anderen Dozenten. Das liegt mir nicht. Also dann klären wir es lieber vorher.
Also wenn ich mal dabei sein durfte oder unterrichtet habe auch, dann war die Stimmung eigentlich immer gut und ich habe auch noch nie von jemandem gehört, dass er dich nicht leiden kann. Alle haben immer gesagt, wenn ich vielleicht mal den ersten Tag gemacht habe, ach, morgen kommt Barbara. Also ich glaube, da kannst du unbesorgt sein.
Das nicht.
Aber die Qualifikationen, also sind entweder Humanphysiotherapeut oder eben Tierarzt und jetzt bei den Nichtmedizinern.
Also da kommen, wer möchte. Also wir haben ganz unterschiedliche. Wir haben Pferdewirte, wir haben Pferdewirtschaftsmeister, wir haben aber jetzt, früher hätte man gesagt Hausfrauen, das sagt man nicht mehr. Wir haben Teilnehmer, auch Teilnehmerinnen, die oft einen sehr stressigen Beruf hatten, in der Bank, in der Wirtschaft, in der Werbeagentur, Und die wollten eigentlich, in der Vorstellung haben sie gesagt, eigentlich wollten wir immer mal was anderes machen. Und die haben irgendwann jetzt ihr Schäfchen im Trocknen und sagen so, und jetzt bin ich dran. Oder die Kinder sind groß und sie sagen so, jetzt möchte ich das machen, was ich immer machen wollte. Ich wollte was mit Pferden machen und ich möchte Pferden helfen. Und das sind auch ganz engagierte, tolle Teilnehmer.
Ja, also wir haben über die Qualifikationen so ein bisschen gesprochen und vielleicht ist so etwas wie, dass man so eine Berufung fühlt oder auch eine Leidenschaft dafür entwickelt. Wahrscheinlich ist das noch wichtiger, ist es beim Reiten höchstwahrscheinlich auch. Und sag mal, hast du bei dir früher irgendwie so weit, wie so Gaben oder irgendwas, hast du da was gespürt oder bemerkt?
Dann noch an mir eine Gabe.
An so Gaben, also jetzt so wie Harry Potter zum Beispiel.
Ach so. Ja, weißt du, wenn ich jetzt über mich selber spreche, ist das ein bisschen schwer. Aber wenn du mich jetzt unter Eid verhören würdest, dann würde ich sagen, ich glaube, dass ich sehr gut bin in Biomechanik, weil mich immer Ingenieursachen oder so haben mich interessiert. Bewegungsabläufe haben mich interessiert und ich glaube, dass ich auch in der Palpation, im Berühren, auch schon durch meinen Beruf als Physiotherapeutin, sehr gut und sehr schnell bin. Und ja, und jetzt bringe ich halt diese Erfahrung mit, ne? Also ich sehe ein Pferd und kann ja eigentlich die Geschichte erzählen. Und das versuche ich. Da versuche ich eben Steigbügelhalter für meine Teilnehmer zu sein, dass ich alles, was ich weiß, ihnen mitgebe und alles, was ich schon erlernen musste, erlebt habe. Also jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen ECVM-Pferden, wo ich dann einfach nur gucke, wie ist das Nackenband und von der Stärke des Nackenbands kann ich dir schon sagen, wie stark da mal Deformationen sind. Oder jetzt habe ich gemerkt, wenn ein Pferd am Kniegelenk in einer Position da eine Problematik hat, das kriege ich nur raus, wenn ich es rückwärts richten lasse. So, und das sind so kleine Tipps und da beame ich einfach meine Teilnehmer hin. Und vielleicht ist das eine Gabe, mit meiner Erfahrung gepaart.
Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher. Und also den Blick, den hast du manchmal, konnte ich es gar nicht begreifen, wenn sich das dann irgendwann bewahrheitet hat, was du lange schon, manchmal habe ich gesagt, jetzt unkt sie wieder rum. ja, und dann stellte sich aber heraus, irgendwo in die Ferne geschaut, mit Fantasie war das gar nicht. Inzwischen sehe ich auch einiges und kann es besser nachvollziehen. Aber jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, und du hast vorhin auch gesagt, der kommt aus einem Bankberuf oder hat was anderes gemacht, hat vielleicht ein eigenes Pferd, aber braucht man trotzdem ein gewisses Talent? Oder gibt es Leute, es gibt ja so im Unterricht so diesen alten Reitlehrerspruch, manche lernen es eben nie. Hast du das auch schon erlebt oder kann man das immer erlernen mit dem richtigen Willen?
Also die Technik kann man immer erlernen. Das sind ja manuelle Techniken, das ist ein Handwerk. Da stehe ich auch mit meinen Assistenten daneben und korrigiere und korrigiere. Es ist wie in jedem Beruf. Es ist Handwerk und wenn man es gut macht, dann kann es Kunsthandwerk werden. Also wie der Schmied, der Schlosser oder ist begnadeter Schmied. Also das ist, glaube ich, wie in jedem Beruf. Aber von der Erfahrung her weiß ich, dass wir es so vermitteln können, dass die Teilnehmer mit gehobenem Kopf nach dem Examen an die Pferde können. Dass wir ihnen so viel beigebracht haben, dass sie auf jeden Fall dem Pferd helfen. Und auch ich lerne ja an jedem Pferd noch dazu. Und es ist also ein guter Start auf den Weg. Und wenn einer es gar nicht kann, der hört auch auf. Also, wir hatten noch einmal jemanden, der war so unsportlich, der musste sich immer am Pferd abstützen. Und da musste ich sagen, das geht nicht. Und deswegen machen wir eben auch die Hospitation jetzt, dass wir sagen, so das und das fordern wir und guckt mal, ob ihr das überhaupt leisten könnt. Von der
Ja,
Technik her ist es machbar.
ist auf jeden Fall fair und ist auch eine Chance und man darf mal reinschnuppern. Ich finde das ja ganz toll, so dass man vorher auch in die Skripte schauen darf. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so weit geht und so intensiv
Ja,
ist.
alles. Ja.
Und du reitest ja auch noch selber. Und inzwischen denkt man ja, du sagtest ja auch, die Leute kümmern sich manchmal. bekomme ich so das Gefühl, dass jetzt, was man auf Facebook oder in den sozialen Medien sieht, das geht ja meistens um den Spitzensport, der sehr angegriffen wird, manchmal absolut zu Recht. Einiges ist nicht in Ordnung und die Pferde suchen sich das ja nicht aus und wir müssen auch nicht mehr unser Leben damit retten und in den Krieg ziehen. Also von daher muss sich jemand, der das zu seinem Hobby betreibt oder auch zum Geld verdienen, muss sich schon auch hinterfragen lassen. Aber es geht ja manchmal weit darüber hinaus und da wird ohne Maß und Ziel kritisiert. Und da denkt man eigentlich, ja, wie du vorhin hast du schon mal in so einem Nebensatz gesagt, wenn die Peter uns noch reiten lässt, reitest du noch gerne?
Ich reite nicht mehr so begeistert wie als junge Frau, als junges Mädel. Ich habe gedacht, an einem Tag, wo ich nicht reiten kann, das ist ein verlorener Tag. Und die Schule stört mich einfach nur, weil ich nicht reiten kann. Und ich habe auch wirklich nur Abi gemacht, damit ich nachmittags beim Pferd bin, weil die Eltern sagten, sonst machst du eine Lehre. Also ich habe gedacht, Reiten wird mein Leben bestimmen. Jetzt bin ich weit, weit davon entfernt. Ich reite noch gerne, aber ich bin zu viel unterwegs, als dass ich kontinuierlich reite. Und das ist dann für mein Pferd, für meinen Spanier nicht so schön. Das ist so, der kommt dann immer raus. Ich habe noch einen kleinen König, den reite ich, wenn ich Zeit habe, weil ich weiß, wie gesund das Reiten ist. Und die Pferde freuen sich, wenn ich komme. Also wenn ich in den Stall komme und wenn ich mit dem Zaumzeug komme oder so, keiner läuft weg. Alle bleiben bei mir und ja, ich reite hier halt nicht sportlich, sondern für mich sportlich genug. Aber das ist dann auch eine ganz andere Art, wie ich früher als junger Mensch dann ehrgeizig geritten habe. Und jetzt kann ich einfach gucken, na, nach 20 Minuten, gut, dann machen wir mal wieder Schritt. Und ich achte mehr aufs Pferd natürlich, ne? Ich bin da auch so sehr sensibel, wenn ich merke, der kann mich auf dem rechten Bein vorne vielleicht heute nicht so stützen. Und dann bin ich sehr pro, also dann stelle ich meinen Reitwunsch natürlich zurück. Das Reiten an sich ist ein Gesundheitsbrunnen. Es ist eine der schönsten Sportarten für den Körper. Jetzt rede ich als Humanphysiotherapeutin und als Humanosteopathin. Es gibt fast nichts Gesünderes als das Reiten. Außer man fällt runter. Aber das zu erkennen, was die Pferde da für uns leisten können, wenn sie uns einfach nur in drei Grundgangarten tragen, vielleicht in einer einfachen Dehnungshaltung, dass wir im Takt drauf sitzen können, das ist so unerreicht. Das hat man in keiner anderen Sportart. Und ich denke jetzt an Faszien und so, Fasziengesundheit. Und es ist ja so, wenn man vom Pferd steigt und es war alles harmonisch und schön, dann ist ja eigentlich der ganze Tag wunderbar, oder?
Ja, also absolut. Und ich denke auch, dass die Pferde, du sagst es ja, die kommen, die sind schon neugierig. Man sagt zwar immer, das Pferd ist Steppentier und Herdentier. Und natürlich sind diese Verhaltensweisen schon noch aus einer langen Vorgeschichte, Entwicklungsgeschichte, einfach als Veranlagung da. Aber wir haben die Pferde ja so lange schon an uns angepasst, auch selektiert danach. Und die Pferde suchen schon ihre Aufgaben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man es gut macht und fair macht und konsequent ist, in seinem Auftreten gegenüber dem Pferd, dann werden die auch gerne geritten. Und dann machen die motiviert mit. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen bei diesem ganzen Thema Fluchttier und Natur. Das Pferd ist zwar ein Fluchttier und geht in Deckung bei Gefahr, aber es ist auch neugierig. Und wenn die Pferde nicht neugieriger wären als ihr Fluchtinstinkt ist, dann gäbe es gar keine. Und deswegen sucht das Pferd auch immer so ein bisschen die Herausforderung, vielleicht auch manchmal so einen eigenen kleinen Nervenkitzel und stellt sich so einer vermeintlichen Gefahrensituation oder Anforderung. Und ich glaube, wenn man einem Pferd dazu verhilft, da ist vielleicht auch dann eine Gemeinsamkeit. Das kann der Osteopath sein, es kann aber auch der Reiter sein. Ich gymnastiziere das Pferd und ich merke, es wird schöner, es wird in den Bewegungen elastischer und vielleicht auch freier und mag sich selber lieber leiden. Darum finde ich das immer ganz wichtig, dass Reiter auch einen eigenen Sport irgendwo machen, weil man das an sich ja auch erleben kann, wie gut das tun kann, wenn man was für seine Beweglichkeit tut, ob das jetzt einfach allgemeine Fitness ist oder Yoga. Und ich glaube, dass die Pferde das auch empfinden. Und natürlich kann ein sportlicher Mensch auch sagen, jetzt brauche ich mal einen Physiotherapeuten und der hilft mir noch mal mehr, mich im Körper wohlzufühlen. Aber ich glaube, so dieses eigene Körperempfinden macht wahrscheinlich auch, dass man sich etwas besser einfühlen kann. Und ja, also ich denke, man darf reiten, man soll auch reiten. Die Pferde haben da auch Freude dran. Und wir haben hier in Deutschland gar nicht so viele Koppeln, dass die jetzt hier, es gäbe viel weniger Pferde, wenn man die nicht als Reitpferde auch weiter nutzen und halten würde. Um nochmal so auf den Anfang zurückzukommen, du hast vorhin ja gesagt, ihr habt jetzt mehr Dozenten und Mitarbeiter in deiner Fachschule. Du kannst ja auch, also dein Haupttätigkeitsbereich ist ja in der Lüneburger Heide, auf einem Hof, aber du bist inzwischen ja auch im Ausland aktiv und zunächst mal kannst du noch so ein bisschen über deinen Ort, den du da gefunden hast, uns erzählen, aber dann auch so ein bisschen, was du im Ausland machst und vielleicht, wo die Unterschiede liegen.
Also in die Lüneburger Heide bin ich gekommen durch ganz viele Umwege, weil der erste Ausbildungsstand, der war bei uns hier im Bergischen Land, in Herkenrath. Und dann wurde das aber immer mehr und dann hat der Betriebsleiter gewechselt und dann ist die Bereiterin von diesem Hof ist dann in die Lüneburger Heide gegangen auf ein Gestüt und die rief mich dann an, weil die da Hengste hatten und es gab Probleme und ich soll da hinkommen und ja, ich wollte jetzt nicht einfach in die Lüneburger Heide behandeln fahren. Dann machten sie mir das Angebot, sie bringen mir die 4 Deckhengste jetzt bei uns auf den Hof, dann könnte ich die da behandeln. Ich sage, das geht ja gar nicht. 400 Kilometer Transport dann auf dem Hof mit Deckhengsten, das überlebe ich nicht. Das habe ich auch abgelehnt. Und dann wurde mein Vater 75 und er liebte die Lüneburger Heide. Und dann sind wir da hingefahren. Da habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt da, ich kann mir die Pferde anschauen. Und dann habe ich da dann weiter unterrichtet, Ausbildungszentrum. Da haben wir uns ja dann auch wieder kennengelernt. Da habe ich dich ja wieder getroffen. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt treffe ich die Marion wieder. Jetzt ist die auch hier. Und dann haben wir ja angefangen, wirklich zusammenzuarbeiten. Dann damals noch mit Heinz Wels zusammen und so. Das war ja alles sehr aufregend und schön. Und dann hatten die aber so unerzogene Pferde, sage ich jetzt mal. Also für die Teilnehmer, das wurde also ein bisschen gefährlich. Und dann ist diese Bereiterin auch weggegangen, die mich dahin geholt hat. Und die ist auf den Hof vom Klaus Meier gegangen. Und die rief mich irgendwann mal an, weil sie ein Problempferd hatte, was mit Kandare und Schlaufzüge gleichzeitig geritten wurde und da Probleme zeigt. Also nicht bei ihr, aber. Und da sind wir hin mit den Teilnehmern abends und haben uns das Pferdchen noch angeguckt. Den Ampere, weiß ich noch, ein schöner, wunderschöner Fuchs. Und haben noch mal, habe ich so ein paar Tipps gegeben und dann sagte der Klaus Meier, hör mal, das kannst du auch hier machen. Und er hatte sehr viele Schulpferde und auch in allen Größen und das passte. Und jetzt bin ich seit 2002 auf dem Hof und das wurde halt immer mehr, weil ich habe dann 2002 auch aufgehört, Menschen zu behandeln und habe dann nur noch Pferde behandelt und habe die Physiotherapie, also die Fachschule, mehr ausgebaut. Ja, und jetzt bin ich da schon eine lange Zeit. Ich habe da 2 Lehrräume zur Verfügung. Ich habe 14 Pferde, die nur für uns da sind. Dann aber auch noch 40 Fahrpferde oder wenn wir Fallbeispiele haben, kriege ich jede Menge Pferde. Freuen sich immer, wenn sie zu uns kommen als Beispiel. Und das ist für mich der ideale Ausbildungs, Ort. Und die Pferde haben halt alle ihre Geschichte. Das sind Pferde, die irgendwie ein Schicksal hatten und nicht mehr geritten werden konnten. Und die finden bei uns praktisch ihr kleines Biotop, wo sie uns helfen und wo sie überleben können. Und dann bin ich im Moment noch in der Schweiz. Das ist ein großes Health Balance, ein großes Gesundheitszentrum. Da unterrichte ich auch. Und das sind alles Sportpferde, muss ich sagen. Also da sind wenig Freizeitreiter, die kommen und die Pferde, die wir zur Verfügung haben, sind Sportpferde und da kann ich natürlich auch noch mal andere Sachen zeigen, wie bei unseren Pferden, die eigentlich so in ihrem Parasympathikus uns freundlich zur Verfügung stehen. Ist in der Ausbildung ein bisschen schwieriger, weil die auch schon mal die Sportpferde sind auch manchmal so ein bisschen kritischer, wenn man zu viele Menschen dran trainieren lässt, aber wir kriegen das immer hin.
Also es klingt spannend und ja, das ist sicherlich, und da sind aber an dieser Schweizer Schule oder an dieser Schweizer Anlage auch dann Ausbildungen möglich.
Sind Ausbildung, aber ich habe das jetzt, ich habe meinen letzten Ausbildungslehrgang jetzt da. Nächstes Jahr mache ich das nicht mehr, weil ich hier meine eigenen Tiere nicht mehr so versorgt bekomme. Und dann bleibe ich nur noch im Norden. Und jetzt vielleicht im Bergischen habe ich noch einen kleinen neuen Standort, aber das muss ich erst noch entwickeln.
Also auch in der Zukunft spannende Veränderungen, die dich da erwarten. Wir kommen so ganz langsam mal Richtung Ende unserer heutigen Folge. Und da würde ich dich jetzt bitten, doch nochmal so zu überlegen, was ein wichtiger Rat oder was wäre so der wichtigste Rat, den du einem Reiter geben würdest. Kannst ruhig kurz überlegen.
Also für mich ist immer wichtig der Spruch, vor dem Folgen wollen steht das Folgen können. Also ich muss als Reiter eigentlich wissen, kann ich diese Anforderung an das Pferd stellen oder ist es vielleicht im Moment eine unbillige Anforderung, weil vielleicht die Voraussetzungen nicht stimmen. Also wenn ich, wie du sagst, das Pferd soll ja Spaß haben beim geritten werden. Das kann auch sein, wenn der Reiter elastisch sitzt, wenn der Reiter feinfühlig ist. Da erwarte ich also bestes Sattelzeug, ich erwarte gute Fütterung, ich erwarte gute Hufbearbeitung, ich erwarte, dass die Pferde auch mal auf die Wiese kommen. Und der Reiter sollte eigentlich immer ein Pferd so befunden und sagen, was kann er heute? Also wenn er in den Stall geht, wie das früher auch die alten Reitmeister gemacht haben, die haben die Pferde abgeklopft, die haben die Sehnen getastet, die haben die Hufe sich angeguckt, einfach zu sagen, ja, das Pferd ist heute bereit, dass es mich tragen kann. Und vielleicht muss ich ja auch nicht eine Stunde reiten, sondern es reicht vielleicht auch eine halbe Stunde, weil es ist zu heiß oder es ist, was weiß ich. Oder das Pferd hat vielleicht eine Zahnproblematik gehabt und war beim Zahnarzt. Also dieses, dass der Reiter auf die Signale des Pferdes hört, weil ich davon ausgehe, dass ein Pferd nie widersetzlich ist, weil es böse ist, sondern weil es einfach eine Geschichte erzählt. Und da muss ich dann kontrollieren, muss ich darauf eingehen, ja oder nein. Und wenn man es genau wissen will, kann man ja auch schon mal, es gibt ja auch Pferde, die, naja, die auch schlau sind, die lernen ja auch in jeder Reiteinheit, muss man ja auch sagen, und die dann sich so ein paar, naja, Gestaltungsmöglichkeiten angewöhnen, zum Beispiel immer in einer Ecke scheuen oder so, dass sie da nicht mehr rein müssen. Dann könnte man ja auch zum Beispiel mit der Pulsuhr arbeiten, um zu gucken, hat das Pferd jetzt da wirklich Angst oder macht es so ein bisschen ein Kasper, um einen rauszubringen. Die Pferde sind so klug, das darf man nie unterschätzen. Aber mein Appell ist wirklich vor dem Folgen können, wollen steht das Folgen können, dass man da immer mal schaut, ob das Pferd heute dazu bereit ist.
Ja, und was du auch gesagt hast, das würde ich dann noch, das ist auch ein bekannter Satz, aber dieses weniger ist oft mehr, dass man eben nicht sagt, ich muss jetzt die volle Stunde machen, sondern ab und zu erreicht man halt mehr und beendet früher und sitzt ab oder führt. Das zahlt sich auf Dauer in jedem Fall aus. Also rechtzeitig aufhören und Pausen machen, würd ich jedem Reiter dann empfehlen und diese Pausen geschickt einsetzen. Und jetzt wollen wir natürlich auch für die Pferdeosteopathen oder die Pferdephysiotherapeuten auch noch einen wirklich wichtigen Rat.
Ja, also da denke ich einfach, bleibt auf jeden Fall in der Präsenz und macht nicht zu viele Pferde hintereinander, sondern nehmt jedes Pferd wie mit einem weißen Blatt an, macht nach jedem Pferd, das ihr behandelt hat, ein Reset und jedes Pferd ist ein ganz neuer Kosmos und übertragt nicht die Sachen von einem Pferd aufs andere. Und wenn ihr merkt, euer Fokus oder eure Präsenz ist nicht mehr gut, dann macht eine Pause. Dann arbeitet vielleicht weniger, aber dafür absolut exakt und ja, würdevoll dem Pferd gerecht.
Das ist auch, denke ich, kann man sich als Reiter auch einiges von annehmen. Ja, zwei tolle, gute Ratschläge hier, die wir uns zu Herzen nehmen können. Jetzt haben wir viel über Fachliches gesprochen, über die Schule, über Ausbildungswege. Aber du unterrichtest ja nicht nur, du schreibst zwar auch Bücher, bildest dich weiter, aber was machst du so zur Zerstreuung, zu deiner eigenen Unterhaltung? Liest du auch Romane oder sind das immer Fachbücher?
Ach, ich lese für mein Leben gerne, ich weiß den neuen Ausdruck, das sind Cosi-Krimis. Also ich hätte gesagt früher Krimis, nein, aber es sind ja keine brutalen Krimis, sondern Cosi-Krimis, so Agatha Christie auf neu. weil das ist, ich bin Blutgruppe 0, da braucht man immer ein Ziel und da weiß ich, da ist der Mord, der ist mir eigentlich egal und dann ist aber nachher der Mörder gefangen. Und das ist immer, das hält mich bei Laune abends und ansonsten habe ich meine Hunde. Und jetzt war ich gestern schon mal in der Hundeschule, weil ich eine neue, sehr stürmische Hündin habe. Und jetzt lerne ich mit denen bei Fuß gehen. Und ja, das ist dann eine andere Gattung, die mir sehr viel Freude macht und die mir sehr viel Unterhaltung bringt.
Also eher die aktive Erholung. Und eine Frage habe ich noch für dich. Und zwar, hörst du Podcasts?
Nein. Jetzt erst, seitdem wir den ersten gemacht haben. Da habe ich jetzt mal Podcast gehört, vorher nie. Ich hatte da gar keine Ahnung von.
Umso schöner, Barbara, dass wir dich jetzt hier in einer Podcast-Reihe haben und dann in uns dem anderen Teil der Serie mit den alten Meistern. Ganz hervorragend. Also wir werden noch die Podcast-Profis erstmal ein paar Zungenbrecher üben, das nächste Mal vorher. Ja, das war sehr schön, ganz interessant. Und da gibt es ja noch so viel mehr zu erzählen zu Projekten, zu deinen Büchern, zu den verschiedenen anderen Ausbildungen und den Inhalten. Und da kommen wir dann beim nächsten Mal dazu, darüber zu sprechen. Für heute erstmal, ja, auf Wiederhören, liebe Zuhörer, und auf Wiederhören, liebe Barbara.
Marion, vielen Dank für die schönen Fragen. Alles Liebe.
Bis bald.
Bald. Tschüss.